Ich muss sagen, das fühlt sich nackiger an, als im Bikini auf dem Feld zu stehen. Also es geht nicht nur ausschließlich um deinen sportlichen Erfolg, es geht auch einfach um das, was du als Sportlerin verkörperst, vermittelst und dass du einfach authentisch du bist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Female Business, der Nushu Podcast. Nushu ist Wachstumshub und Netzwerk in einem, heißt, als Member bekommst du bei uns echten Praxisinput, über 2500 inspirierende Kontakte, Events, Jobmatchings und geführte Learning Journeys zu den Themen strategisch Netzwerken und Personal Branding für dein berufliches und persönliches Wachstum. Hier im Podcast hörst du Frauen, die Female Business neu denken, bekommst echte Einblicke, ehrliche Erfahrungen und konkrete Learnings. Was passiert, wenn du plötzlich nicht mehr Teil eines Systems bist, sondern selbst das System wirst? Wenn niemand mehr Entscheidungen für dich trifft, sondern du alles selbst verantwortest? Deine Leistungen, deine Einnahmen, deine Zukunft? Und mein heutiger Gast kennt genau diesen Moment, denn ihr kennt sie vielleicht auch. Luisa Lippmann wurde 5-mal zur Volleyballerin des Jahres gewählt, hat international gespielt in Russland, China, Italien und war eben lange Teil eines Systems, das ihr Sicherheit gegeben hat. Ein Verein, ein fixes Gehalt, eine Struktur. Und heute ist das anders. Jetzt spielt sie Beachvolleyball und ist damit nicht nur Athletin, sondern auch Unternehmerin geworden. Wir sprechen darüber, was dieser Wechsel bedeutet, über Sicherheit und Risiko, über Abhängigkeit und Selbstverantwortung und über die Frage, wie gestaltet man seinen eigenen Weg, wenn es niemanden gibt, bei dem man abgucken kann. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Female Business und hallo liebe Luisa.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch sehr, dass du da bist und dass du Teil von Nushu geworden bist. Da werden wir später nochmal näher dazu kommen. Luisa, du bist ja gerade in Hamburg, steckst ein bisschen fest, weil es dich gesundheitlich etwas gebeutelt hat, ne?
Ja, ich könnte jetzt sagen, das Alter hat angeklopft.
Warte mal ganz kurz, wie alt bist du? Anfang 30?
32 werde ich. Ja, das ist aber in Sportlerjahren gerechnet, ja, irgendwie Richtung Renteneintritt, wo man dann drauf schielt. Ja, ich habe mir im ersten Trainingslager für unsere Vorbereitung Bandscheibenvorfall zugezogen und da habe ich den, den Winter über viel mit zu tun gehabt und bin jetzt aber langsam wieder in meiner Vorbereitung 2.0. Aber ja, es ist, also die Saison läuft schon, die Wettkämpfe laufen schon und ich scharre langsam mit den Hufen, weil ich auch gerne wieder aufs Feld möchte.
Und wie geht's dir da mit? So ja. Mental, also nicht nur körperlich, wo du es jeden Tag spürst, sondern auch vor allem für den Kopf?
Ja, ich glaube, jetzt würde ich sagen, jetzt ist es gerade die schwierigste Phase. Als der Bandscheibenvorfall passiert ist, da hatte ich halt so starke Schmerzen, da war mir klar, es wird wahrscheinlich länger dauern. Und diese Phase, wo ich dann wirklich ganz genaues Aufbautraining gemacht habe, im Kraftraum war, Physiotherapie hatte, meinen Stabiplan gemacht habe, mir meine Spritzen halt abgeholt habe, da hatte ich ja einen Plan, das verfolge ich jetzt. Und jetzt ist es so ein Zwischenraum. Ich darf wieder trainieren. Ich bin aber halt wirklich noch weit, weit weg von so einer, von meinem Kampfgewicht oder von Wettkampfbereitschaft. Und das nagt wahnsinnig stark an meiner Geduld. Also ich merke es die Woche wirklich. Ich bin sehr genervt von diesem Zustand, dass ich, also wie viele Sachen halt einfach gerade noch nicht da sind, die ich aber irgendwie gewohnt bin, dass sie da sind, dass sie funktionieren. Was Wahrnehmung angeht, was Koordination angeht, was Kraftentwicklung angeht. Also so Sachen, die eigentlich immer so funktioniert haben. Klar, man muss immer Anpassungen schaffen. Die brechen jetzt, also diese Brückenteile muss man sich halt ganz anders wieder erarbeiten. Und ich glaube, da ist Geduld bei uns Sportlern immer das wahrscheinlich eine der größten Baustellen. Aber die Woche vor allem merke ich, dass es mich total ankotzt einfach. Ne? Jetzt ist das zweite Elite-Turnier in Brasilien, was läuft. Es sind schon 3 Turniere insgesamt gelaufen auf der World Tour. Und man schielt da so ein bisschen drauf und ich will halt auch wieder spielen, weil jetzt reicht es mir auch, ne? Zu Hause zu sein. Ich meine, Wetter in Hamburg wird jetzt ganz schön, aber es ist halt doch was anderes.
Die Zeit könnte man auch anders verbringen. Jetzt gemeine Frage, die man wahrscheinlich Sportlerinnen nicht stellen sollte, aber wird dir in solchen Momenten so ein bisschen die Endlichkeit bewusst? So, Du hast im Vorgespräch ja schon mal gesagt gehabt, okay, vielleicht bin ich da mit Anfang 20 ein bisschen naiv rangegangen und ich will für immer in dieser Sportlerbubble bleiben. Aber ja, ich kann mir vorstellen, so eine Verletzung ist ja dann ein gemeines Vorzeichen.
Ja, deswegen, also es ist ja eben so ein bisschen flapsig gesagt, was so aufs Alter angeht, was diese Verletzung angeht.
Das hast du auch gesagt.
Ja, genau. Aber ja, definitiv. Also ich hatte meine bisher einzig wirklich schlimme Verletzung mit 18. Da hatte ich eine Schulteroperation. Da wusste ich noch gar nicht, was heißt überhaupt verletzt sein. Ne? Da war meine Karriere noch gar nicht so richtig in Gang. Ich war das erste Mal zur Nationalmannschaft eingeladen und dachte schon, bevor was anfängt, ist es schon vorbei. Und ja, jetzt auch mit Beachvolleyball, wo ich halt nicht spielen kann. Wäre ich jetzt in der Halle, dann ist es ja wieder was anderes. Da ist es ja dieses Angestelltenverhältnis. Da bin ich dann zwar auch raus, bekomme aber mein Gehalt ja mehr oder weniger. Es ist ja dann ein bisschen reduziert, je nachdem, wie lange ich krankgeschrieben bin. Ja, und jetzt ist es natürlich so, wie belastbar ist der Körper halt? Ne? War das jetzt einfach ein doofes Trauma, ein doofer Unfall? Oder zeigt sich da wirklich diese Endlichkeit des Sports, was körperlicher Verbrauch einfach angeht, aber auch ja, die Zeit, ich werde jetzt im September 32, es ist kein Geheimnis, dass wir Frauen nicht so lange im Leistungssport sein können wie Männer. Und das nichtsdestotrotz, glaube ich, bleibt immer mein ganz, ganz inniger Wunsch, in dieser Sportlerbubble zu sein, weil die Zeit, die ich bis heute gemacht habe und auch noch weitermachen darf, ich liebe es so sehr, Sportlerin zu sein, und ich liebe es, mich in dieser Sportlerbubble zu bewegen und dort zu leben. Es rückt einfach näher. Ich werde damit konfrontiert, ob ich das möchte oder nicht.
Was ist denn der Punkt, was sind die Gründe, warum du eben an diesem Sportlerinnen-Dasein so hängst? Was ist das, was dich da so erfüllt?
Ja, ich glaube, es ist, du hast als Sportler natürlich sehr viele Kompromisse, die du eingehst. Du verpasst ganz viele Feiertage, Familientage, Hochzeiten, du siehst viele Freunde nicht, Familie etc. Aber was die das auf der anderen Seite an Freiheit auch gibt, dieses Sportlerleben. Und vor allem jetzt, wo ich im Beachvolleyball bin, würde ich sagen, noch mal viel mehr. Weil die Freiheit ist es, dass ich alles selbst bestimmen darf, auf der einen Seite. Es ist aber auch wahnsinnig anstrengend und geht halt auch mit einer großen Verantwortung einher. Aber ich würde sagen, ja, was ich zum Beispiel in Paris 24 erlebt habe, man kennt sich gar nicht untereinander. Also ne, man ist da ja, da sind so viele Sportler, die man alle gar nicht kennt, aber es ist, ja, man ist direkt auf einer Wellenlänge. Ich glaube, man weiß als Sportler, welche Höhen und Tiefen, welche Emotionen man dadurch fährt. Und das bringt einen immer gleich relativ schnell auf eine Wellenlänge. Man connectet sehr schnell mit Menschen. Man hat eine ganz andere Offenheit, in neue Situationen reinzugehen, die man vielleicht noch nicht kennt. Ja, einfach weil Sport so ein Adrenalinschub ist, was es dir mitbringt. Ich liebe das Reisen, und das ist egal, ob es in der Zeit war, wo ich Hallenspielerin war, wo ich auch in anderen Ländern gelebt habe, oder jetzt mit Beachvolleyball, wo ich viel mehr fliege und reise, nicht ganz so lange an einem Ort bin, aber ich auch einfach unglaublich viel sehe. Also das würde ich sagen, ist das, was ich mit am meisten liebe.
Könntest du überhaupt einen in Anführungszeichen normalen Job machen?
Das ist eine gute Frage. Also wenn ich mal mit meinem Mann darüber spreche, wie irgendwie so, ja, was mache ich nach der Zeit meines Leistungssports, dann ist das so ein, ich kann es einfach nicht sagen, weil ich, ja, das klingt wirklich naiv, das ist mir auch total bewusst, aber ich weiß nicht, wie das dann aussehen könnte. Und ja, wahrscheinlich so ein bisschen wirklich Normalität oder Alltag ist auch schön. Das habe ich jetzt tatsächlich dann auch in der Verletzungsphase erfahren, wie schön es ist, mal in einem Block zu Hause zu sein und sich einen anderen Alltag, eine andere Struktur aufzubauen. Und ich weiß, dass auch das wieder ganz viele neue Sachen bürgen wird, auf die ich mich freue, die viel mit sich bringen. Aber die Frage werde ich dann in ein paar Jahren mir stellen und hoffentlich beantworten können.
Du hast aber ja an sich von deiner Art der Tätigkeit eben ja schon einen Wechsel vollzogen. Du hast es ja gerade schon angeschnitten gehabt. Du bist vom Hallenvolleyball zum Beachvolleyball. Und was mir ja auch vorher noch gar nicht so bewusst war, dass das wirklich zwei komplett separate Systeme sind. Kannst du mal kurz beschreiben, eben worin da in der Arbeitsweise der Unterschied liegt?
Also im Hallenvolleyball kann man sich das vorstellen, das ist wie ein Angestelltenverhältnis. Ne? Ich unterschreibe meinen Arbeitsvertrag, für einen Verein. Der stellt mich ja für einen gewissen Zeitraum an. In Deutschland sind es häufig 12 Monate, im Ausland meistens so um die 10 Monate, je nachdem von wann bis wann die Liga in den verschiedenen Ländern geht. Ja, und dann kriege ich monatlich mein Gehalt. Mir wird eine Wohnung gestellt. In den meisten Fällen bekomme ich auch ein Auto. Es kommt ein bisschen drauf an, in welchen Ländern ich gespielt habe, was Krankenversicherung angeht. Also in Deutschland bin ich natürlich komplett versichert. Und somit muss man sich vorstellen, verdiene ich mein Geld. Es ist alles geregelt, was am Ende an Abzügen runterkommt. Und muss mir Gedanken machen. Also das ist jetzt das Fazit, was ich nach meinem Wechsel gemacht habe, wo ich natürlich während meiner Heilkarriere gedacht habe, ich muss mir um so viele Sachen Sorgen machen. Am Ende muss ich gucken, dass ich gesund bleibe, meine Leistung bringe, dass ich interessant für andere Vereine bleibe. Und natürlich, ne, das ist dann auch mein Job, meine Aufgabe. Und der Wechsel zum Beachvolleyball ist quasi die Selbstständigkeit. Ich muss gucken, wie ich mein Geld verdiene. Ich muss mich selber komplett absichern oder sozialversichern, krankenversichern. Und wie gesagt, hauptsächlich muss ich halt schauen, wie verdiene ich mein Geld, weil ich habe keinen Arbeitsvertrag mehr. Und das geht im Beachvolleyball hauptsächlich darum, natürlich Preisgelder zu gewinnen. Da muss man aber dazu sagen, dass als ich in Sand gewechselt bin und mit meiner damaligen Partnerin Laura, die aus ihrer zweiten Schwangerschaft zurückkam, da sind wir jetzt auch nicht sofort in das Top-Turnier gestartet. Ne? Da mussten wir uns halt auch erstmal hocharbeiten. Muss man sich so vorstellen, es gibt 3 Kategorien, das Elite, da kannst du natürlich am meisten Geld verdienen, wenn du eine Podiums- oder eine hohe Platzierung machst, dann kommt Challenger, das ist so das Mittelfeld und Future ist ganz unten. Und wenn du gar keine Sponsoren hast, dann bist du natürlich darauf angewiesen, möglichst gute Platzierungen bei den Turnieren zu machen, um Geld zu verdienen. Jetzt mal unabhängig davon, was deine Ziele sind, einfach um es rein zu finanzieren. Davon gehen aber natürlich Reisekosten ab. Also die Flüge bezahle ich selber, die Unterkünfte bezahle ich selber. Da bekommen wir jetzt auch einen Zuschuss und eine Förderung von unserem Verband. Richtet sich eben nach den BMI-Mitteln. Also das ist auch nicht unendlich an Geldern, was sie dort bekommen. Und ich glaube, es ist, wenn man ein bisschen im Sport drin ist, kein Geheimnis, dass jetzt gerade Leistungssportförderung nicht ganz, ganz, ganz hoch im Kurs bei der Regierung oder bei den BMI-Mitteln ist. Und dann ist eben Beachvolleyball auch so, dass man sich hauptsächlich über Individualvermarktung, über Sponsoren Verträge macht, dass man da in Kooperationen geht und da eben auch Geld verdient. Aber ja, alles andere ist es wirklich komplett Selbstmanagement am Ende. Es ist, du hast natürlich auch hier Strukturen, die dir helfen, die dich dabei unterstützen. Aber wenn man jetzt so wie ich den Wechsel wirklich von Halle in Sand macht, ist es einfach ein Angestelltenverhältnis zur Selbstständigkeit.
Und was hat dich am meisten überrascht oder vielleicht auch am meisten herausgefordert an diesem Wechsel?
Ich wollte auf jeden Fall mehr selber entscheiden, mehr Freiheit haben, mehr Eigenverantwortung. Und das habe ich jetzt auch. Und ich wusste aber nicht, in welchem Ausmaß, was bedeutet das. Ne? Also wie viel Arbeit steckt dahinter? An was muss man sich überall Gedanken machen? Wie läuft überhaupt so ein Jahr ab? Also welche Turniere spielt man? Wie rechnet man es nachher auf? Was bleibt von dieser Förderung, die man vom Verband quasi hat, noch übrig, wenn man so und so viele Turniere spielt? Das ist halt nicht gedeckelt. Also würde ich jetzt nur von der Förderung des Verbandes leben, würde ich draufzahlen. Mhm. Ich muss liefern, was halt auch Eigenvermarktung dann angeht, ne? Social Media, damit man am Ende halt des Jahres mit einem Plus rausgeht.
Und jetzt kurze Werbeunterbrechung. Du hast ein tolles Produkt und denkst darüber nach, es zu verkaufen, aber du weißt einfach nicht, wie du genau anfangen sollst, dann könnte das eBay-Durchstarter-Programm genau der richtige Einstieg für dich sein. 3 Monate lang bekommst du persönlichen Support, zahlst keine Verkaufsgebühren und kannst deine Angebote gemeinsam mit ExpertInnen optimieren. Wenn du neugierig bist, den Link findest du in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Und ich glaube, das habe ich wahrscheinlich ein bisschen unterschätzt. Habe auch nicht ganz, Social Media ist halt ein ganz wichtiger Bestandteil, aber das ist halt auch so viel Arbeit da drin. Also das ist echt krass. Und was ich, glaube ich, auch unterschätzt habe auf der sportlichen Seite, einfach wie Krass, also ich weiß nicht, warum beide Sportarten Volleyball heißen.
Ja?
Es ist so, es ist wirklich ein starker Unterschied.
Okay, das also als Laie denkt man sich so, naja gut, okay, ihr habt ein Feld, ihr habt ein Netz und einen Ball.
Ja, aber das kommt, der Sand ist ja schon das Größte, dann kommt mal Wind dazu, Regen, also ja, es ist viel Veränderung und ja, auch so Sachen, wann reisen wir zu einem Ort, zu einem Turnier, wie planen wir das mit einem Jetlag ein, welche Turniere wollen wir überhaupt spielen, welche müssen wir spielen, um uns auch für große Ereignisse zu qualifizieren. Genau, also man muss weit voraus, also ein gewisses Maß vorausplanen und man muss wahnsinnig flexibel bleiben.
Und trotzdem ist es ja spannend. Du bist ja auf der einen Seite jetzt Solopreneurin und auf der anderen Seite aber ja auch von deiner Partnerin extrem abhängig. Ja. Wie fühlt sich das für dich an?
Ja, das ist, das hat mal unser oder Stützpunktleiter hat es ganz gut gesagt, hat gesagt, Beachvolleyball ist eine Individualsportart, die als Mannschaftssportart getarnt ist, irgendwie hat das so genannt. Ja, und das trifft es auch ganz gut. Also erstmal würde ich sagen, was ich jetzt aus den zwei Partnerschaften mit Laura und Linda gelernt habe, viel von Laura auf jeden Fall, ist, dass es Beziehungsarbeit ist. Also dieses Team ist wie Beziehungsarbeit, man steht nur zu zweit auf dem Feld, man muss nicht beste Freunde sein, aber man muss halt wissen, ich kann mich auf die andere Person neben mir verlassen und wir haben das gleiche Ziel, wir verfolgen das gleiche Ziel. Da ist Beachvolleyball halt auch ganz anders als im Hallensport. Ne? Hallensport bist du in einer großen Mannschaft, vielleicht kannst du dich mit ein, zwei nicht riechen, dann hast du aber andere Mädels, mit denen du gut kannst. Und ich würde sagen, auch bis auf Nationalmannschaft, wo man ja jeden Sommer wieder immer wieder mit den gleichen Spielerinnen zusammen ist, ist es in der Liga ja so, dass du bist für 8 bis 10 Monate zusammen, dann wechselt ja das Team immer wieder durch. Also da gibt's ja immer wieder Veränderungen und das ist im Beachvolleyball, versucht sich ja schon für einen 4-Jahres-Zyklus immer zu committen. Und du committest dich für dich, für deine Partnerin und für das Ziel. Und ich würde sagen, das ist wirklich einfach ähnlich wie eine Partnerschaft. Man muss sehr viel investieren.
Habt ihr da Rituale miteinander, ja, wie andere Meetings haben, ja?
Ja.
Oder dass ihr sagt, okay, wir machen auch mal ein, in Anführungszeichen, Offside, wo wir was ganz anderes machen und zusammen, keine Ahnung, kegeln gehen.
Was wir haben und was mich auch unabhängig, ob es Halle oder Beaches, schon auf jeden Fall meine Karriere lang begleitet, sind immer Mentaltrainer, Sportpsychologen, die einem eben auch helfen, mit diesen krassen Drucksituationen umzugehen oder auch mit einer Teamkonstellation umzugehen. Also das Team zu unterstützen auf dem Weg zu einem Ziel, das finde ich ein ganz wichtiger Bestandteil. Also wenn Linda jetzt total genervt von meinen Macken ist und ich von ihren, dann sitzen wir bei Christian, bei unserem Psychologen und können uns halt mal richtig auskotzen, was wir einfach brauchen und was dazugehört. Und auch da ist ja das Ziel, wieder einen gemeinsamen Weg rauszufinden. Ich glaube, was wie gesagt auch ein Geschenk für mich ist, dass ich mich mit Laura und mit Linda außerhalb vom Beachvolleyball gut verstanden habe. Es gibt andere Partnerschaften im Beachvolleyball, die sagen wirklich ganz klar, okay, wir treffen uns hier zum Beachvolleyball spielen und danach gucken wir uns irgendwie mit dem Arsch nicht mehr an. Das hilft auch, glaube ich, ein bisschen, weil das zieht immer die Emotionalität raus. Ne? Also wenn ich jetzt diesen Menschen und das, sind wir Frauen, glaube ich, auch viel Empathie für die neben uns haben. Das macht es dann natürlich auch immer ein bisschen tückisch und schwieriger, Kritik anzubringen oder sich auch anzuhören. Ne? Also das birgt auch irgendwo eine Gefahr und da so eine Ebene zu finden, wo man wirklich, ich sag mal, wir versuchen das zu trennen. Wir haben die persönliche Ebene, auf der wir uns total mögen und keine Probleme miteinander haben, liebe Menschen sind. Und dann gibt es die Business-Ebene, das ist Beachvolleyball. Und wenn es da irgendwie hapert, dann müssen wir darüber sprechen. Und was aber zum Beispiel bei der WM, weil du ja Rituale gefragt hast, also ich glaube, ja, wir haben nicht so wirklich Rituale. Da war es, was wir gemacht haben, uns vorm Spiel, weil ich habe, da war so eine Phase, da habe ich Grey's Anatomy ganz toll gesuchtet wieder. Das ist so meine Wohlfühlserie. Und dann habe ich gesagt, Weil es war Lindas allererste WM in ihrer Karriere, ob Halle oder Sand. Und Ende des Jahres, ich war auch ganz schön aufgeregt und ich gesagt, wir machen jetzt die Superman-Pose. Und dann standen wir ganz dicht beieinander, haben die Hände so in die Seite gestemmt, Brust raus. Haben das, ich weiß gar nicht, 3 Minuten gemacht und es war ganz, ganz
seltsam. Ich wollte gerade sagen, 3 Minuten.
Es war ganz seltsam, ne? Also am Anfang war es so ein bisschen kichern, verhalten, komisch. Aber man kann ja auch seinen Kopf austricksen, ne? Also das war so aus der Spontanität heraus. Wir haben zusammen Musik gehört, also was wir immer mal haben, das ist irgendwie auf dem Zimmer mal so 5 Minuten, wo wir laut Musik anmachen, rumtanzen, mitsingen und einfach abspacken, ne? Und auch so sein können, wie wir sind. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Also dass es auch diese Phase gibt, wo wir einfach ja so sind, wie wir einfach sind und was wir so brauchen.
Wenn wir jetzt nochmal, also außerhalb von euch jetzt als Team betrachtet, wenn wir jetzt auch da nochmal auf dich als Unternehmerin gucken, du hast ein Team, bist aber trotzdem selbstständig. Wie baust du dir denn deine Kontakte so drumherum? Also wahrscheinlich ist ja das Umfeld nochmal wichtiger, jetzt auch als Solopreneurin. Wie baust du dir da dein Netzwerk auf, sowohl im Sport als auch privat?
Also im Sport ist es ja so, dass Linda und ich jetzt ja quasi die Chefs sind, doof gesagt. Klingt so schön, muss jetzt aufpassen, was ich richtig sage, dass ich unserem Verband nicht auf die Füße trete. Also wir können ja quasi entscheiden, wer wird unser Trainer, mit wem wollen wir arbeiten, wer ist unser Arzt, Physiotherapeut, Mentaltrainer, Manager. Also ich würde sagen, das ist jetzt erstmal grob das, was drumherum ist. Und das können wir insofern mitbestimmen, teilweise selber bestimmen. Also mitbestimmen ist natürlich auch, was Trainerfragen angeht von Verband. Also die stellen ja auch die Trainer, die hier in Hamburg sind. Wir sind hier der Bundesstützpunkt und mit wem arbeiten wir da? Das ist, denke ich, ein Thema, aber da bist du immer in der Mitbestimmung, ne? Also ne, da ist es so, können wir mit dem arbeiten, wollen wir mit dem arbeiten? Da können wir jetzt noch sagen, Linda und ich haben, auch wenn ich jetzt ins mein 4. Jahr gehe, haben wir beide kennen wir noch nicht so viele Trainer. Ich habe bisher mit 3 im Beachvolleyball gearbeitet, Linda mit 2 quasi. Das ist auch so ein Rausfinden, ne? Hat man die gleiche Philosophie, die gleiche Idee, Herangehensweise? Wie wird man als Sportlerin gesehen? Wie wird man aber auch als Mensch gesehen von den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet? Das muss ja auch eine gewisse Chemie einfach haben, weil dann ist es ja auch ein Team. Mhm. Klar, es ist, haben wir das Ziel, wollen das schaffen, ist eine gewisse Abhängigkeit voneinander, miteinander. Und am Ende ist es ja aber auch ein Team, da sollte es funktionieren. Wir müssen da auch nicht alle Best Friends sein, aber eine gleiche Überzeugung. Und das würde ich sagen, ist zum Beispiel in der Halle, da gehst du in ein fertiges Konstrukt. Das ist der Trainer, das ist der Teamarzt, also das ist alles schon da. Mhm. Und du fügst dich wie ein Puzzleteil da ein. Klar kannst du entscheiden, ja, unterschreibe ich jetzt bei dem Verein, wenn der Trainer da ist oder nicht. Und im Beach können wir das halt eben mit Verband zusammen bestimmen quasi. Und außerhalb vom Beachvolleyball, das ist dann halt auch, ja, Netzwerken, was Sponsoren angeht, ne? Das geht natürlich viel über das Management, aber am Ende stehen Linda und ich ja auf dem Feld oder hinter der Kamera bei Social Media und vermarkten unseren Partner dann in dem Sinne. Und da ist es ja auch irgendwie wichtig, dass es, also finde ich zumindest, dass es eine authentische Bindung hat und nicht einfach, gib mir das Produkt und Geld dafür und ich mache das schon, sondern
sag, was immer du willst.
Ja, also finde ich, ist irgendwie wichtig, dass es auch authentisch ist, zu uns passt, dass man sich kennenlernt und dass es nicht in so einer Anonymität untergeht. Das, glaube ich, ist bei uns Sportlern oder wahrscheinlich generell, aber bei uns Sportlern auch so ein Thema, was persönlicher Kontakt angeht, dass ich auch sowas Wert lege. Und ich glaube, das können Linda und ich gut, dass wir da auch immer authentisch sind. Also da, wenn man uns da jetzt so ein bisschen auf Social Media verfolgt, denken wir sind wahnsinnig lustig.
Ich finde euch lustig.
kann jeder selber entscheiden, aber ja, das gehört eben dann auch dazu, da die Fühler auszustrecken und auch zu gucken, wer hätte denn überhaupt Lust in Beachvolleyball und in uns zu investieren, ne? Weil wir sind eine Randsportart und dann haben wir König Fußball, der ganz, ganz viel abzweigt, wo einfach ganz, ganz viel Präsenz drauf ist, ne? Medienpräsenz, wo wir einfach nicht mithalten können. Ne? So, und dann, was können wir bieten? Wo klopfen wir an? Was sind die Ideen dahinter? Da braucht man ja auch eine Strategie und einen Plan dahinter. Das ist dann unsere Aufgabe, ist es dann quasi die Umsetzung mehr oder weniger. Das Ausarbeiten ist dann die Arbeit in dem Falle des Managements. Und da müssen wir aber natürlich auch gucken. Hauptjob ist Sport bei uns, also ne, die intrinsische Motivation, das Ziel LA 28 und ja, das muss ich irgendwie die Waage halten. Wie viel arbeitet man da für Social Media und Partner? Was kann man realisieren an Tagen, wo man sich, wo man irgendwie Partner- oder Sponsorentage hat, wo man, jetzt waren wir Anfang März, glaube ich, waren wir auf der Messe für einen Sponsor mit dabei und da müssen wir halt gucken, ne? Wie kriegen wir das in unseren Kalender eingebaut, dass wir uns da gegenseitig auch glücklich machen, klingt jetzt so ein bisschen plump, aber sich halt auch abholt, ne? Und es ist ein Geben und Nehmen einfach, ist so, ja.
Fällt dir denn sonst diese Sichtbarkeit jetzt über Social Media oder auch dieses Herantreten an potenzielle Sponsoren leicht? Oder ich habe gerade so ein bisschen auch herausgehört, dass du wahrscheinlich im Sport nicht das große Imposter-Syndrom hast, aber in dem Bereich vielleicht so ein bisschen.
Ja, also klar, Sport ist das, wo man sich irgendwie wohl fühlt, ne? Oder das ist halt, das ist so meine zweite Haut. Und ja, Sponsoren, also ich finde es, wenn man die Menschen dann kennenlernt, dann finde ich es irgendwie easy, mit denen zu sprechen. Also dann freue ich mich, die kennenzulernen. Wenn wir jetzt darüber gehen, was so Social-Media-Formate angeht, wir haben mit einem YouTube-Vlog angefangen. Katastrophe. Also wir saßen hier, die allererste Folge auf dem Sofa, hatten die Kamera so in der Hand und waren so, was sagen wir denn jetzt? Ne? Weil da kommen ja ganz viele Zweifel auch auf. So, ja. Was wollen die Leute hören? Wer will überhaupt was von uns hören? Und da auch, also da ist es dann einfach so drauf los zu stürmen und erstmal probieren, aber es fühlt sich so, ich muss sagen, das fühlt sich nackiger an, als im Bikini auf dem Feld zu stehen. Ja, oder ne, es ist halt so diese, ich weiß nicht, Social Media ist halt so eine wahnsinnig große Vergleichsplattform auch einfach. Es ist einfach so, ja, schrecklich. Also Fluch und Segen zugleich, wirkt wahnsinnig viel Potenzial, wirkt aber auch so viel Gefahr und Risiken. Und sich dem bewusst zu sein und sich da auch manchmal von zu distanzieren, dass es halt auch part of the game irgendwie ist. Aber super schwer, ganz, ganz schwer. Großes, ganz, ganz große Diskussion hier ja? bei uns. Ja, weil ich bin da eher passiv, würde ich häufig sagen. Und weil es mir halt einfach wahnsinnig schwer fällt. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, ich bin auch Interviews geführt, gewohnt oder jetzt auch hier unser Podcast-Format. Das macht mir total Freude, jetzt hier eine Kamera aufzustellen und da reinzureden, wie mein Tag war. Finde ich ganz seltsam, weil ich dann denke, was soll ich denn jetzt ganz cooles erzählen, ne?
Ja, und, ja, und wen interessiert das?
Ja, und wie mache ich das? Und also, es ist auch bei uns so, Linda ist zum Glück, weil sie jünger ist, keine Ahnung, da ein bisschen mehr drinne, die ist dann unsere Real-Beauftragte, wenn wir unterwegs sind, oder da haben wir letztes Jahr auch ganz viel, Jari heißt der gute Mann, gearbeitet, der ist dann gekommen, hat mit uns Reels gemacht, da war ich sehr dankbar für, ne? Weil da bin ich... Da ist es mir sehr schwer gefallen, irgendwie, wie man das nachstellt. Weil was ich gesagt habe, was ich auf gar keinen Fall machen will, sind diese TikTok-Tanz-Videos. Da sehe ich mich nicht.
Ja, ja.
Und da müssen wir auch immer so gucken, was ist da auch noch, finde ich, authentisch. Also was können wir machen, was ist cool, was ist lustig, was passt auch rein und was ist, wo ich sage, nee, das bin ich nicht, da sehe ich mich nicht. Also solche Tanzvideos, das bin ich einfach nicht. Ne? Das wollte ich nicht machen. Genau, der YouTube-Vlog, da haben wir uns so letztes Jahr reingearbeitet. Jetzt ist es dieses Jahr, dass wir da wieder ein bisschen Fahrt aufnehmen müssen, was uns dann in dem Sinne schwerfällt, weil wir gerade so wenig zusammen sind und diese Energie, die wir miteinander haben, die uns als Team interessant und auch ausmacht, unabhängig vom Beachvolleyball, die können wir gerade gar nicht so richtig erzeugen, weil wir uns nicht sehen. Und das ist auch total nervig.
Ja, verstehe ich.
Ja.
Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass du ja dann diesen Cringe Mountain auf jeden Fall schon überschritten hast.
Ja, also mehr oder weniger, ne? Da, also der Mountain, das sind so Etappen, wo dann denkst du, du hast gerade einen Gipfel erreicht und denkst, ach nee, also am Ende war es auch gar nicht so schlimm, aber da kommt jetzt irgendwie eine Spitze, die ist noch ein bisschen höher.
Ja, und auch diese Vergleichbarkeit, die du gerade schon angesprochen hast. Mein Lieblingsbeispiel ist da immer, dass ich mir denke, so, keine Ahnung, bei LinkedIn schreibt jemand, ich stehe heute an meiner Kaffeemaschine und diese drei Erkenntnisse hatte ich. Und dann denke ich mir, ich stehe auch an meiner Kaffeemaschine, ich hatte noch keine einzige Erkenntnis heute.
Ja, genau, sowas, ja. Ich glaube, im Sport, das beste Beispiel, was Sport und Social Media angeht, müssen wir einfach sagen, ist Alisa Schmidt. Ich glaube, die hat es am besten hinbekommen, die sich unabhängig oder mit dem Sport vermarktet, aber sie steht ja mittlerweile auch ohne Leichtathletik einfach als Frau mit extremer Reichweite dort, hat krasse Partner auch an der Seite. Und ich glaube, dass vielleicht, also da kenne ich den Werdegang oder sie persönlich auch nicht, aber ich glaube, wo das losging, war es noch so, du musst im Sport erfolgreich sein, um dich Social Media mäßig total vermarkten zu können. Also deine Vermarktung geht mit deinem Erfolg einher. Und da können wir, glaube ich, heute mittlerweile ganz klar sagen, das ist nicht mehr so. Also es geht nicht nur ausschließlich um deinen sportlichen Erfolg. Es geht auch einfach um das, was du als Sportlerin verkörperst, vermittelst, und dass du einfach authentisch du bist. Und welche Platzierungen, Erfolge dahinter stehen, das ist wahrscheinlich ein Benefit für viele Partner und oder auch ein Grund. Aber es ist vielleicht nicht mehr unbedingt die Ebene oder die Basis, die da sein muss.
Und das ist für dich auch okay?
Ja, das ist, glaube ich, was, wo man einfach mit reinwächst, mit umgehen lernen muss. Ich bin, denke ich, auch vom Typ so nicht aufgewachsen, das hat jetzt nichts mit Erziehung zu tun, aber so habe ich mir auch meinen Sport vorgestellt. Ich muss erfolgreich sein, ich muss ganz viele Titel einsammeln. Nur das ist natürlich auch ein Thema mit Selbstwert, ne? Dass man sich darüber definiert. Und das ist, glaube ich, sollte man sich nicht nur rein über Titel definieren, man sollte sich auch nicht rein über Social Media definieren, was jetzt den eigenen Selbstwert angeht. Sondern da mal eine gesunde Distanz zu haben und zu wissen auch, wofür und warum mache ich was und weshalb. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, aber das ist ein stetiges Lernen. Also das ist bei mir jetzt auch nicht, dass ich sage, ach, ich bin da total klar und weiß das. Das ist immer so eine Wechselwirkung an Emotionen oder heute kriege ich das gut hin, morgen würde ich vielleicht wieder total zusammenbrechen, weil ich denke, es muss besser sein, der Vergleich auf Social Media, der Druck sportlich wird alles zu viel. Das ist so ein Managen der Sachen, ne?
Aber die Kapazitäten, ja.
Genau. Es gehört einfach dazu, Social Media und Sportbusiness, ne? Da gibt's eine Abhängigkeit voneinander, aber die beiden Sachen stehen auch komplett für sich allein und das ist auch, glaube ich, gut und in Ordnung so.
Ja. Und was hilft dir dann dabei?
Also viel hilft mir auf jeden Fall, was jetzt so dieses, ich definiere mich rein über Social Media oder, also bei Social Media war es zum Beispiel so, dass ich mal ein Jahr lang gesagt habe, ich lösche Instagram von meinem Handy, ich habe es nicht mehr selber gemacht, weil, ach, es war mir einfach zu viel, ne, du gehst rein, du guckst, oh, wie haben die das gepostet, oder ich gucke mir auch Videos von anderen Beachvolleyballerinnen an und denke mir so, boah, die macht das aber, die hat den Ball aber geil gelöst, ne? Oder oh, die sieht aber fit aus, die sieht gut aus, das brauche ich auch. Mhm. Naja, ich glaube, da bin ich ja nicht die
Einzige. Da ist keiner davor gefeit.
Nee, ich bin da jetzt die das so im Sportkontext macht, aber dieser Vergleich oder welchen Idealen du hinterherrennst, ist einfach groß. So, und das war in einer Zeit, wo wir uns für Paris qualifizieren wollten, da war der Druck sowieso immens hoch und da war bei mir, ich habe keinen Bock mehr. Also ich will nicht mehr nur ich will nicht mehr in dieser Sucht so gefangen sein, da habe ich es abgegeben ein Jahr. Ganz wild, dass man einfach die ganze Zeit random auf seinem Handy da drauf geht, wo diese scheiß App war. Ne? es ist total krass und ich glaube, es war ein gutes Jahr, irgendwann war es auch gut, da war dieses Bedürfnis nicht mehr da. Und da ist es bei mir aber auch zu einem Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, ich habe jetzt keinen Bock, ich muss jetzt mal was richtig krass und doll ändern. Und beim Sport, da ist es halt einfach ganz viel Arbeit, ganz ehrlich, ganz, ganz viel Arbeit mit Psychologen und Mentaltrainer, da sich nicht die reine Definition nur über Erfolge zu haben, sondern da auch eine Distanz zu haben und Ziele zu haben und den Wunsch, aber zu wissen auch, das definiert mich nicht nur als Menschen. Und das ist, ja, aber das ist auch, das ist emotional dann auch immer eine Berg- und Talfahrt und ein Auf und Ab und ganz viel Arbeit dahinter. Und das am Ende, es soll ja auch Freude bringen, das, was man oder das, was ich mache. Und nicht dem Zwang immer hinterher zu rennen, nur wenn ich das erreicht habe vom Titel her, dann ist es auch gut oder dann kann ich mir das Stück Kuchen gönnen oder weiß ich nicht, die neuen Schuhe gönnen, irgendwie, ne, das auch so aufzuwiegeln. Das sind dann mit Sicherheit auch so die Schattenseiten des Leistungsdrucks. Aber ich denke, das ist dann unabhängig davon, ob wir jetzt vom Sport reden, das kann ich mir vorstellen, das wird mit Sicherheit auch im Unternehmen so sein, ne? Wenn du aufsteigen möchtest, die nächste Position im Job erreichen möchtest, dann ist es auch einfach ein wahnsinniger Druck und da bist du ja auch mit anderen im Wettkampf.
Ja, und wir hatten da letztens eine ganz spannende Masterclass dazu. Da ging es darum, die Einzige zu sein und warum auch vor allem unter Frauen manchmal so eine Stutenbissigkeit beginnt, weil man eben vorgelebt bekommt, es kann nur eine geben, die da oben sitzt, weil es eben nicht normal ist, dass dort 30 Frauen sitzen, sondern es gibt eine. Und wenn du diese eine werden willst, dann musst du die anderen wegbeißen.
Ja, genau, total. Also das, was du auch sagst, es darf nur eine sein und auch so die Schönheit des Miteinanders zu sehen. Also man kann ja so viel voneinander dann auch lernen und mitnehmen. Und das deckt ja auch, vielleicht deckt, also wenn man drauf, also mit einem gesunden Abstand drauf guckt und sieht, okay, von meiner Kollegin kann ich oder Partnerin kann ich das und das lernen. Das funktioniert noch nicht so gut oder die löst das anders, wie ich es gelöst hätte. Und sich da einfach reflektiert hinzusetzen, das anzunehmen. Ich glaube, da für sich selber, für die eigene Entwicklung bringt das ja auch ganz viel. Und wie du sagst, es ist doch viel schöner, wenn mehr da oben stehen als nur eine einzige und dann auch in so einen gehässigen Wettkampf zu gehen. Ne? Das ist dann, ja, also gibt es bei uns auf dem Spielfeld dann natürlich auch, aber wo ich sagen würde, es ist auch immer alles recht fair. Jeder kämpft so für sich oder für sein Team. Da ist, kann ich mir vorstellen, Kontaktsportarten vielleicht ein bisschen mehr Bissigkeit. Ja, aber es ist, also da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass es irgendwie schöner ist, da das auch als Teamarbeit zu sehen. Vielleicht ähnlich wie im Beachvolleyball. Du bist im Team, machst viel für dich, aber in deiner persönlichen Entwicklung.
Ja, oder schaffst es auch tatsächlich, dich dann gegenseitig mit hochzuziehen? Warte, ich muss mal überlegen, ob ich die Postkarte zusammenbringe. Wir haben das auch auf unserem Pulli hinten stehen. Bringing up other women as I rise. So von wegen,
Ah,
okay,
cool.
ich ziehe
Ah,
dich
schön.
mit. Ja, und wenn ich es irgendwie schaffe, dann ziehe ich vielleicht noch zwei, drei andere mit. Und ich
Ja,
finde das
schön.
eigentlich einen sehr schönen Gedanken.
Ja, total. Ich glaube, und das dann auch, wenn wir das auf die heutige Zeit sehen, glaube ich, ist das auch einfach ein Wert, der so wichtig für unsere Gesellschaft generell ist, ne? Weil, hey, wenn man jetzt in die Nachrichten guckt, diese Welt zerfällt und wir zerfallen auch vom Gefühl gesellschaftlich. Also, ja, jeder kämpft so doll für sich alleine und es ist so viel so bei sich halten zu wollen, aus Angst des Verlusts, glaube ich, oder aus Angst, was auch immer noch kommen mag. Also, so geht es mir zumindest manchmal. Und dann irgendwie zu wissen, man hat sich miteinander und man ist gegenseitig füreinander da und kann sich unterstützen und helfen, das bringt dich auch nur stärker aus solchen Krisenzeiten zurück, anstatt am Ende zu sagen, ich stehe da ganz alleine. Bringt uns auch
Aber
nichts.
ich wollte gerade sagen, ich stehe da ganz alleine, aber was habe ich jetzt
Ja,
davon?
genau, bringt dir auch nichts. Und deswegen, also jetzt so aufs große Ganze auch gesehen, was jetzt gerade die gesellschaftliche Weltlage angeht, würde ich sagen, ist das auch was Schönes danach zu streben.
Ja, ist vielleicht auch ein Grund, warum es Netzwerke wie Nushu braucht.
Ja, definitiv, ja. Um das einfach auch viel mehr zu etablieren in den Gedanken, im Handeln, im Umgang miteinander. Also sehr, also es ist ein total, total schöner Spruch auch, weil er dich eben echt Gänsehaut, weil der wirklich schön ist.
Schick dir einen Pulli zu.
Ja, bitte.
Luisa, die letzte Frage in diesem Podcast ist immer, wenn du einen Spruch oder dein Motto oder was auch immer auf ein Plakat drucken lassen könntest, was bei einem Nushu-Event aufgehängt wird, was würdest du draufschreiben?
Ich würde, glaube ich, schreiben, Dream Big, Work Hard ist wahrscheinlich eins. Damit meine ich auch nicht Work Hard alleine. Nein, ich glaube, groß träumen, das ist das, was uns irgendwie immer vorantreibt, was häufig auch mein Motto im Leistungssport war. Große Träume lohnen sich immer zu verfolgen. Bringen dich ins Handeln und Work Hard heißt auch nicht, dass ich mich selber damit verliere. Ich glaube, Work Hard kann auch eben diese Balance sein. Wie schaffe ich es, ich selber zu sein? Wie schaffe ich immer wieder meine Limits auszutesten oder anzutesten? Und das im Miteinander und ja, da nachher so in der Version zu stehen, wie man sich selber am meisten liebt und mag. Und das ist wahrscheinlich das Wichtigste.
Luisa, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Es war super spannend. Ich hätte jetzt noch eine Stunde weiter quatschen können.
Dankeschön.
Ich freue mich auf alles, was kommt. Und ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Schreibt Luisa oder folgt ihr bei ihren lustigen Videos auf Social Media. Das packen wir alles in die Shownotes. Und genau, bis zur nächsten Folge. Danke dir, Luisa.
Dankeschön. Und ich freue mich sehr, Teil von euch zu sein und dass ich ganz viel lernen darf von ganz vielen Frauen, die in der Business-Welt schon viel, viele Schritte voraus sind und ich mir was abgucken darf.